Ich fange an mit zwei Brüdern. Diese zwei Brüder, die sind nicht einfach irgendwelche Brüder, sondern es sind Brüder, die ganz eng beieinander stehen. Wir haben eine ganz intensive Beziehung, von Anfang an. Aber im Laufe des Lebens dieser beiden Brüder geschieht etwas. Da passiert etwas, was Stück für Stück dazu führt, dass da was kaputt geht zwischen diesen beiden. Die beiden sind entzweit. Der eine will dem anderen sogar nach dem Leben trachten. Da ist ein Zerbruch passiert. Und doch am Ende ihres Lebens oder nach einer guten Wegstrecke ihres Lebens finden diese beiden Brüder wieder zueinander. Sie versöhnen sich. Die Geschichte dieser beiden Brüder, das ist so ein bisschen für mich das Rahmenmotiv, die Rahmengeschichte für eben unsere Themenreihe geheilte Beziehungen, die sich eben durch diesen Monat ziehen wird. An diesem Sonntag, am 15. nochmal und am 29. wird das hier in der Predigt auch das Thema sein. Und jeweils Abend dann, wie schon angekündigt, um 19:30 auch dann nochmal vertieft werden. Geheilte Beziehungen. Wie ist das, wenn zwei Menschen sich entzweien? Was passiert da im Leben dieser Menschen? Ich habe mal versucht, das anhand eines Bildes für euch mitzugeben. Das ist ein Berg. Wir haben schon gerätselt, was das für einer sein könnte. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Mir gefiel nur die Form des Berges, weil die passte zu dem, was ich deutlich machen will. Wie ist das, wenn zwei Menschen getrennt voneinander sind? Das ist wie bei so einem Berg. Da ist der eine Mensch durch den Streit auf der einen Seite und da ist der andere Mensch durch den Streit, durch die Entzweiung auf der anderen Seite. Die beiden können sich nicht sehen. Wieso nicht? Weil da ein dicker Berg zwischen beiden steht. Ein richtiges, festes Massiv. Sie sind getrennt voneinander. Sie sind auseinander. Die Frage ist, wo können sich die beiden wieder begegnen? Wo ist das möglich, dass dieser Berg, der zwischen ihnen steht, nicht mehr im Weg steht? Wo ist das möglich? Oben, auf dem Gipfel. Nur dann, wenn beide bereit sind, den Weg zum Gipfel anzubrechen und sich oben hinzustellen, nur dann kann dieser Berg nicht mehr zwischen ihnen stehen. Und das ist das Bild, was ich auch mit durch diese Sonntage mit uns mit durchgehen soll. Dass geheilte Beziehungen, damit sie möglich sind, dass das eine Reise ist, die wir auf uns nehmen müssen. Eine Reise mit einem Ziel, der Gipfel. Eine Reise mit einem Ergebnis, dass man sich wieder sehen kann. Aber eben eine Reise auch, die etwas von uns verlangt. Und wir haben das schon ein bisschen von Alvin hören können. Und zu diesem Bild gehört auch die Wahrheit dazu, und das wird vor allem in der dritten Predigt dann eine Rolle spielen. Zu diesem Bild gehört auch dazu, dass sie sich erst dann sehen werden oben, wenn beide sich auf diesen Weg machen. Das ist das große Problem an dieser ganzen Geschichte. Auf das werde ich in der dritten Predigt noch zu sprechen kommen. Beide Seiten müssen bereit sein, diesen Weg nach oben zu gehen, damit sie sich dann oben begegnen können, um dann wieder geheilte Beziehungen zu erleben. Auf diesem Weg zum Gipfel gibt es Zwischenstationen. Ich habe mal einen Film geguckt über die Besteigung des Mount Everest oder eine Besteigung des Mount Everest und da gibt es dort auch das Basislager und dann gibt es dieses Lager und noch ein Zwischenlager. So einen Berg erklimmt man, je nachdem wie hoch er ist, nicht einfach an einem Tag, sondern da braucht man unter Umständen Ruhepausen und ein Zwischenlager, eine Zwischenstation. Notwendig, um das Ziel zu erreichen. Und auch hier auf diesem Weg zum Gipfel, auf unserem Berg, auf dem Weg zu geheilten Beziehungen gibt es auch Zwischenstationen, die man erst begehen muss, die man erreichen muss, damit man wirklich den Weg zum Ziel auch finden kann. Und wir wollen uns heute mit der ersten Zwischenstation beschäftigen. Das ist eine Station mit einem sehr unangenehmen Namen. Eine Station, die bei vielen sofort ganz schlechte Verbindungen, Assoziationen im Kopf auch weckt. Und trotzdem ist es nötig, dass wir diese Station erreichen auf unserem Weg zum Ziel. Und jede Reise beginnt, so sagt man schön, mit dem ersten Schritt. Und der erste Schritt ist oftmals auch der härteste. Und so ist das auch hier. Und die erste Station, die wir miteinander erreichen wollen, das ist Buße. Buße. Dieser Begriff Buße ist überfrachtet mit Bedeutungen, die sich im Laufe der Kirchengeschichte angesammelt haben. Was verbindet man damit? Manche verbinden damit so ein Gefühl von Zerknirschtheit, dass man erniedrigt ist oder sich selbst erniedrigen muss, demütigen muss. Vielleicht verbindet man damit Bußgeld und Strafe. Viel auch von außen so aufgedrückt, wenn wir ein Bußgeld bekommen, dann ist das ja nicht etwas, was wir freiwillig machen, sondern das ist etwas, was uns von außen aufgedrückt wird. Und so bekommt der Begriff Buße eine ganz negative Bedeutung. Und das finde ich schade. Ich finde das schade, dass dieser Begriff aus unserem Sprachgebrauch im Positiven ganz weggeht und das Negative nur noch übrig bleibt. Was bedeutet Buße eigentlich? Darüber wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich habe nach anderen Begriffen gesucht, auch im Team, wo wir vor den Gottesdiensten gesprochen haben. Da sind ganz viele Begriffe, die man dafür benutzen könnte. Inventur, seelische Inventur. Einmal nachschauen, was ist da bei mir eigentlich los in meinem Leben? Oder Bestandsaufnahme des Herzens. Etwas abstrakter, Introspektion. Mal reingucken in das, was in meinem Leben drinne ist. Reflexion. Alles das beschreibt Aspekte von Buße. Buße im Griechischen zum Beispiel, so wie das im Neuen Testament benutzt wird, bedeutet Sinneswandel. Sinneswandel. Ich hatte vorher diesen Sinn, ich hatte dieses Verständnis von einer Sache, von einer Person, vom Leben, dann kommt etwas in mein Leben hinein, eine Erkenntnis, eine Begegnung, das verändert meine Wahrnehmung und jetzt gehe ich mit einem neuen Denken weiter, in eine neue, in eine andere Richtung. Das ist Buße im biblischen Sinne. Etwas ändert meine Wahrnehmung von der Welt, von anderen Menschen, von mir selbst. Und das hat Auswirkungen auf das, wie ich jetzt denke und wie ich handle. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ich wollte es eigentlich hier auch im Rahmen mitbringen, aber das dachte ich, ist doch zu klein. Ein Bild von einem holländischen Künstler. Wir haben in Holland mal eine Galerie besucht von einem holländischen Abstraktionisten, könnte man sagen. Escher, vielleicht kennt ihr den, der mit den bekannten Bildern, wo die Treppe im Kreis läuft und nie ein Ende findet und so weiter. Und ich habe dort dann ein Bild gesehen, das hat mich sofort angesprochen, so sehr, dass ich mir eine Kopie davon gekauft habe und eingerahmt habe und in mein Büro gestellt habe. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, ist ein bisschen hell. Da ist ein Mann, also schaut euch das vielleicht mal sonst im Internet an. Da ist ein Mann, der hält eine Kugel. Und in dieser Kugel sieht er sich selbst. Das ist wie ein Spiegel. Aber es ist nicht einfach nur ein Spiegel, sondern es ist eine Kugel, die mehr zeigt. Und vor allem ist es eine Kugel, die die Wirklichkeit zwar wiedergibt, aber irgendwo verzerrt. Und ich fand das einfach ein starkes Bild, dass man durch dieses Bild so irgendwo sich selbst betrachtet, so drüber nachdenkt, was kommt da zurück, was sehe ich da, wenn ich da so reinschaue. Und das Bild ist für mich einfach so ein Bild dafür, dass wir die Bereitschaft brauchen, in unser eigenes Leben zu schauen. Dass wir die Bereitschaft brauchen, auf unser Denken und auf unser Handeln zu schauen. Dass wir die Bereitschaft brauchen, sich von außen zu betrachten. Das ist so schwer. Wir gucken ja immer von hier, von dieser Birne raus. Aber diese Bereitschaft, sich selbst zu betrachten, von außen mal wahrzunehmen, die ist so wichtig. Und das geschieht aber niemals klar und deutlich, sondern immer mit einer Verzerrung. Immer mit Sachen, die uns daran hindern, vielleicht manches ganz bewusst und deutlich und klar zu sehen. Wir alleine kriegen das nie unverzerrt hin. Und zu dieser Bereitschaft, auf sich selbst zu schauen, gehört auch die Bereitschaft, dass wir uns Fehler eingestehen. Dass wir uns eingestehen, wo wir Fehler gemacht haben in unserem Leben. Dass wir uns eingestehen, wo wir Schuld auf uns geladen haben, wo wir andere verletzt haben, wo wir anderen wehgetan haben durch unser Verhalten. Und dass wir uns auch die Frage stellen, was muss eigentlich in meinem Leben anders laufen? Was muss eigentlich in meinem Leben verändert werden? Und dieses, in diese Kugel zu schauen, in diese Kugel zu gucken und auf sein eigenes Leben zu schauen, das ist hart. Das ist unangenehm. Dem gehen wir gerne aus dem Weg, das hat Alvin so schön erzählt. Dem wollen wir uns nicht stellen. Aber gleichzeitig ist dieser Schritt notwendig. Wenn du in deinem Leben eine zerbrochene Beziehung hast, die du heilen möchtest, wenn du dich nach Versöhnung sehnst mit einem Menschen, wo etwas zerbrochen ist, dann gehört dieser erste Schritt von dir auf dem Weg zum Ziel mit dazu. Sonst wirst du nicht ans Ziel kommen. Woran mache ich aber fest, was richtig und falsch in meinem Leben ist? Was ist diese Kugel, die mir hilft, diesen Blick zu bekommen für mich selbst? Es ist klar, dieser Maßstab, den ich anwende, um zu gucken, was gut und was richtig und was nicht richtig und was schlecht in meinem Leben ist, muss zuverlässig sein. Er muss wahr sein. Ich brauche etwas, was gerade ist, an dem ich mich orientieren kann, sonst erkenne ich nicht, was schief ist. Und klar, aus unserer Sicht ist Gott selbst und seine Wahrheit, die er uns in der Bibel schenkt, dieser Maßstab, den wir brauchen. Und deshalb lautet der erste Schritt, lass Gottes Wahrheit in dein Leben. Lass Gottes Wahrheit in dein Leben. Und das bedeutet auch, lass Gottes Wahrheit ein Urteil über dein Leben sprechen. Lass Gottes Wahrheit ein Urteil über dein Leben sprechen. Lass Gott bestimmen, was gut und was schlecht ist. Lass Gott entscheiden, was seinem Willen entspricht und was in seinen Augen Sünde ist. Und Sünde meint hier ein Verhalten, das nicht im Willen von Gott resultiert, das nicht aus Gottes Wille entstammt und was seinem Willen widerspricht. Das ist Sünde. Lass Gott die Entscheidung darüber treffen, was gut und was schlecht ist in deinem Leben. Ich möchte dazu auf unsere zwei Brüder zurückkommen vom Anfang. Hab da so ein Bild gefunden, das fand ich schön. Zwei junge Kerle sich am Kloppen. Ich fand, das passt sehr gut. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Bibelkenner haben das schon erraten, um wen es gehen soll. Es geht um Jakob und Esau. Jakob und Esau, die waren sich ganz nah, so nah, wie sich zwei Menschen sein können. Sie haben sich den Mutterleib geteilt. Sie waren Zwillinge, zweieiige Zwillinge. Esau war älter, Jakob war jünger, aber von Anfang an merkte man, da ist was am Brodeln, denn als Jakob rauskam, hielt er sich an der Ferse von Esau fest und sagte: Moment, ich bin auch noch da. Ich bleibe hier nicht zurück. Und das zieht sich durch ihr Leben. Von Anfang an gab es aber die Zusage Gottes an die Eltern, dass Jakob den Segen Gottes bekommen wird, nicht Esau. Wichtig, dass Esau Jakob untergeordnet sein wird. Sie werden größer und sie entwickeln sich sehr unterschiedlich. Eben nicht eineiige, sondern zweieiige Zwillinge. Esau ein Jäger, Jakob ein Mamasöhnchen. Und Esau verkauft dann in einem Affekt, in einem einzelnen Moment, sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe an Jakob. Und später erschleicht sich Jakob, angestiftet von seiner Mutter, durch eine Lüge, durch Betrug, den Segen von Isaak, seinem Vater. Und an diesem Moment, wo das passiert, da zerbricht diese Beziehung komplett zwischen Jakob und Esau. Das ist ein dramatischer Höhepunkt. Jakob flieht, weil er mitbekommt, dass Esau nach seinem Leben trachtet. Esau bleibt ohne Segen zurück. Isaak ist als Patriarch total blamiert, er kann sich nirgendwo mehr sehen lassen. Ist total vorgeführt worden von seiner eigenen Frau und seinem Sohn. Und Rebekka verliert ihren Lieblingssohn. Ein Drama, das diese ganze Familie erschüttert. Und da kann man sich fragen, wer hat Schuld an dieser Situation? Wer hat Schuld an dieser Situation, dass das so weit gekommen ist, dass sich so eine Familie so komplett auseinanderentwickelt? Schauen wir uns mal an. Isaak gibt nicht Jakob, sondern Esau den Segen, also er wollte das zumindest, obwohl Gott etwas anderes vorhergesagt hat. Also hat Isaak Schuld. Er hat das Ganze provoziert, weil er nicht gehorsam gewesen ist. Rebekka versucht, den Segen für Jakob durch Lug und Betrug zu erzwingen. Also hat Rebekka Schuld, weil sie nicht auf Gott vertraut hat, dass er das regeln wird, sondern sie wollte es in die eigene Hand nehmen und sie hat ihren eigenen Mann blamiert. Jakob erschleicht sich das Erstgeburtsrecht und nutzt Esaus Hunger aus und später beteiligt er sich am Plan seiner Mutter, den Segen durch Betrug zu erhalten. Also ist Jakob schuld, weil er immer falsch gespielt hat, bis später, noch viel später, immer wieder falsch gespielt hat und bereit war, sich auf solche Sachen einzulassen und weil er schon mit diesem Erstgeburtsrecht angefangen hat. Esau gibt ohne Grund sein Erstgeburtsrecht ab, nur weil er Hunger hat. Und achtet es gar nicht, das bedeutet ihm nichts. Sein Leben zeigt, dass er ungeeignet ist, die Segenslinie Gottes fortzuführen. Er hat noch viele andere Fehler gemacht in seinem Leben. Also ist Esau schuld, weil er so unfähig ist. Moment. Wer hat Schuld? Und jetzt gehen wir mal zu Isaak und wir gehen zu Rebekka. Und wir gehen zu Jakob und wir gehen zu Esau und wir fragen sie, wer hat Schuld an dieser Situation? Und was ist die Antwort? Die anderen. Die anderen haben Schuld. Es sind immer die anderen, die Schuld haben. Es sind immer die anderen, die es verursacht haben. Der war so stur. Und sie war so übel gelaunt. Und der hat mich nicht geachtet. Und der hat mir die Hand nicht gegeben. Und der hat mir das Geld nicht zurückgezahlt. Und der hat mich schief angeguckt. Und die hat mich betrogen. Und die hat schlecht hinter meinem Rücken über mich geredet. Es sind immer die anderen, die schuld sind. Und es stimmt ja auch, die anderen haben auch Schuld. Alle haben sie zum Schlamassel beigetragen. Und deshalb ist es so einfach, auf die Schuld des anderen zu gucken und die eigene Schuld zu übersehen, den eigenen Beitrag zur Situation zu übersehen. So schnell geht das. Ich habe euch noch eine andere Geschichte mitgebracht. Wir hören heute ganz viele Geschichten. Mit Rücksicht auf die Kinder nehme ich ein sehr dezentes Bild. Von der Geschichte gibt es noch andere Bilder. Da ist ein einflussreicher, wohlhabender Mann. Dieser Mann beobachtet eine bildhübsche Frau und er verliebt sich in sie. Er nutzt seinen Einfluss aus, um diese Frau zu verführen. Das Problem ist, sie ist verheiratet. Also nutzt dieser mächtige Mann seinen Einfluss aus, um den Ehemann zu beseitigen bei einem Unfall, was mal so passiert. Und es gelingt. Am Ende heiratet er die Frau. Was klingt wie ein Roman, ist die Geschichte, und das haben auch wahrscheinlich schon viele erraten, von König David und Bathseba. So in der Bibel beschrieben. David verrennt sich in dieser Situation, in dieser Geschichte. Er stolpert von einem Fehler zum anderen, von einer Schuld in die andere, die darin resultiert, dass ein Mann sein Leben verliert, der nichts falsch gemacht hat. David schichtet Schuld auf Schuld in seinem Leben. Und er ist sich dessen gar nicht bewusst. Oder vielleicht will er das einfach auch gar nicht in sein Leben lassen, dass diesen Gedanken, dass er Schuld hat. Und wir lesen dann in der Bibel, im 2. Samuel-Buch, der letzte Satz in Kapitel 11 ist dieser. Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte. Das ist Gottes Wahrheit über die Situation in Davids Leben. Gott gefällt nicht, was sein ausgewählter König in diesem Moment getan hat. Überhaupt nicht. Und Gott reagiert, denn der nächste Satz lautet: Darum schickte der Herr den Nathan zu David. Nathan war ein Prophet. Einer, der Gottes Wahrheit in das Leben von Menschen hineingesprochen hat. Und dann kommt Nathan und bringt Gottes Wahrheit in das Leben von David mit einem Gleichnis. Ihr könnt euch das gerne durchlesen. Eine faszinierende Art und Weise, wie Nathan hier auch David in die Falle führt, damit David erkennt, was er falsch gemacht hat. 2. Samuel 12. Und was David von Nathan hört, das trifft ihn in Mark und Bein. Er ist sich bewusst, ich habe riesigen Bockmist gebaut. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe mich gegen einen Menschen und noch einen anderen Menschen und ich habe mich vor allem gegen Gott versündigt. Und er gibt es zu. Er sagt: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe Fehler gemacht. Er hat Gottes Wahrheit in sein Leben gelassen und er hat sie angenommen. Er nimmt Gottes Urteil über sein Leben an. David tut Buße. David lässt Gottes Wahrheit in sein Leben hinein. Diese Wahrheit ändert seine Wahrnehmung seiner eigenen Situation und daraus resultiert ein anderes Verhalten. Er tut Buße und es ermöglicht ihm eine Umkehr im Leben. Sein Vorgänger hatte sich auch mit Gott verspielt, König Saul. Saul aber wurde von Gott verstoßen, weil Saul nicht bereit war, Gottes Wahrheit in sein Leben zu lassen. Hätte David hier nicht Umkehr getan, wäre er auch verstoßen worden. Davon bin ich überzeugt. Aber David hat Umkehr getan. Er hat Buße getan. Und deshalb hat Gott ihm vergeben. Gott vergibt ihm seine Sünden. Und David bleibt ein Mann nach dem Herzen Gottes. Denn was Gott von uns nicht möchte, ist, dass wir perfekt sind. Das erwartet er nicht. Gott erwartet nicht Fehlerlosigkeit, sondern er erwartet die Offenheit von uns, dass wir unsere Fehler zugeben, dass wir uns eingestehen, dass wir nicht vollkommen sind. Das ist das, was er sich von uns wünscht. Dass wir uns das eingestehen, dass wir es bekennen, dass wir es zugeben und dass wir die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Das bedeutet es, um in der Kirchensprache zu bleiben, bußfertig zu sein. Bußfertig sein. Gottes Wahrheit ins Leben lassen, darauf zu reagieren, zu bekennen und Gottes Vergebung zu erleben. Das bedeutet nicht, dass unser Tun ohne Folgen bleibt. Für David und Bathseba hat das dramatische Folgen, vor denen Gott sie nicht bewahrt. Im Gegenteil. Er hat David gesagt, du wirst deinen ersten Sohn von Bathseba verlieren. Und es ist passiert. Unser Tun, auch wenn wir Beziehungen in Brüche gehen lassen, hat Konsequenzen, die sich manchmal nicht reparieren lassen. Und trotzdem ist Heilung und Geheiltsein möglich. Aber dafür ist es notwendig, dass wir eben diesen ersten Schritt tun, dass wir Gottes Wahrheit in unser Leben lassen. David hat seine Beziehung zu Gott nur deshalb klären können, weil er bereit gewesen ist, Gottes Wahrheit in sein Leben hineinzulassen. Weil er dazu bereit gewesen ist, sich selbst und anderen einzugestehen, dass er gegen Gottes Willen verstoßen und Schuld auf sich geladen hat. Dass er also, um es mit biblischen Worten zu sagen, dass er gesündigt hat. David hat Buße getan. Er hat Einsicht gezeigt. Er hat sich selbst gestellt. Und er hat in den Abgrund seines eigenen Herzens hineingeschaut. Ich weiß nicht, ob du in zerbrochenen Beziehungen lebst. Ich denke, man sammelt sie an im Laufe des Lebens. Zumindest ist das für viele so. Je länger man lebt, umso größer die Wahrscheinlichkeit. Und wenn es dein Wunsch ist, dass diese Beziehung wieder geheilt werden kann und dass es Versöhnung gibt, dann musst du dazu bereit sein, den ersten Schritt auf diesem Weg zu gehen. Du. Und dieser erste Schritt beginnt damit, dass du in den Spiegel schaust. Und dass du dich der Möglichkeit stellst, dass du mit selbst dazu beigetragen hast, dass diese Beziehung zerbrochen ist. Die Möglichkeit, zumindest in Betracht zu ziehen und daraufhin auch nochmal nachzudenken. Stell dich deinem eigenen Herzen. Lass das Licht der Wahrheit Gottes, wie Anita das gesagt hat, in dein Herz, in dein Lebenshaus, in deine Seele strahlen, um diese Finsternis, die da ist, aufzuwecken und aufzuleuchten. Stell dich dir selbst. Das ist eine ganz große Herausforderung, vor der wir stehen. Stell dich dir selbst. Und nur dann wirst du dazu bereit sein, auf diesem Weg nach oben den nächsten Schritt zu gehen. Ohne diese Station wird das nicht weitergehen. Und über diesen zweiten Schritt reden wir in 2 Wochen, am 15. März. Dazu möchte ich jetzt schon mal einladen. Wenn du aber merkst, doch ich bin bereit, ich möchte das. Ich möchte diesen ersten Schritt gehen. Vielleicht weiß ich noch nicht wie oder ich weiß noch nicht, was ich damit jetzt machen soll. Aber ich bin bereit, weil es mir wichtig ist, geheilte Beziehungen zu erleben. Dann lade ich dich ein. Wir feiern gleich Abendmahl, da werde ich gleich noch was zu sagen. Wir werden dann wieder Anbetungszeit haben mit Musik. Wir werden hinten Alvin und Anita haben, die bereitstehen, dass man mit ihnen reden und beten kann. Andrea und Alvin sind hinten. Ich werde hier vorne sein, auch mich kann man ansprechen. Die Möglichkeit ist da, dass du diesen ersten Schritt jetzt gehst. Und das ist der Weg zu Jesus auch, dass man damit anfängt. Und heute Abend eben um 19.30 Uhr, dieser besondere Abend, wo wir dieses Thema noch einmal tiefer beleuchten wollen. Geheilte Beziehungen. Versöhnung ist möglich, aber Versöhnung erfordert Schritte, die wir bereit sein müssen zu gehen. Lass mich noch ein Gebet sprechen, bevor wir zum Abendmahl übergehen. Jesus Christus, danke, Herr, dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du dein Leben gelassen hast, damit wir versöhnt werden. Nicht nur mit dir, das ist auch wichtig und das feiern wir gleich im Abendmahl, aber auch miteinander. Du öffnest uns den Weg und das Kreuz zeigt uns, dass wir alle Schuld auf uns geladen haben. Sonst hättest du nicht für unsere Schuld sterben müssen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wir uns dieser Wahrheit in unserem Leben stellen, dass wir dazu beitragen, dass Sachen kaputt gehen, dass Beziehungen kaputt gehen. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns der Wahrheit unseres eigenen Lebens stellen und dass wir deine Wahrheit in unser Leben hineinlassen. Gib uns die Kraft dazu, die Bereitschaft dazu und auch die Möglichkeit, das im Leben umzusetzen. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen.